ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 1. Oktober. Wir zeichnen diese Folge um 13 Uhr auf. Wir, das sind diesmal neben Kollegen aus dem NDR auch mein Mitstratege Kai Küstner und ich, Carsten Schmiester aus Hamburg. Das Ganze aber mal wieder etwas anders als sonst, denn Kai arbeitet in diesem Moment gerade an einem anderen Projekt, ist also nicht da. Aber gestern hat er exklusiv mit dem seit heute dann ehemaligen NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesprochen. Einen längeren Auszug aus diesem Interview gibt's hier gleich. Aber erstmal das, was Stoltenbergs Nachfolger, der Niederländer Mark Rutte, an diesem Morgen am ersten Arbeitstag für ihn im NATO-Hauptquartier in Brüssel gesagt hat. Stoltenberg stand dabei übrigens direkt neben ihm. Rutte im zivilen dunklen Anzug, aber schon sehr militärisch knapp und strukturiert. Zack, alle wichtigen Fragen in einer Minute genau beantwortet. Erstens, was ist aus seiner Sicht das Wichtigste, wenn es um die NATO geht? Was hält sie am Leben?
We both believe that a strong transatlantic bond is the foundation of our alliance, and I can assure you.
Wir beide sind davon überzeugt, dass ein starker transatlantischer Zusammenhalt die Basis unserer Allianz ist. Und ich werde alles tun, damit dieser Zusammenhalt felsenfest bleibt. Jens, du hast ja von deinen Prioritäten gesprochen. Das setzen wir sofort. Nummer eins, wir müssen dafür sorgen, dass sich die Ukraine als souveräne, unabhängige und demokratische Nation behauptet. Dann unsere Abschreckung und Verteidigung. Da müssen wir mehr Geld ausgeben. Und was die US-Wahl angeht, da mache ich mir keine Sorgen. Ich kenne beide Kandidaten sehr gut, habe 4 Jahre lang mit Donald Trump zusammengearbeitet. Er hat uns zu mehr Verteidigungsausgaben gedrängt und in der China-Politik unter Druck gesetzt. Und zwar zu Recht. Und Kamala Harris ist eine fantastische Vizepräsidentin. Ich kann mit beiden arbeiten. Wie immer die Wahl ausgeht, ich darf ja selbst nicht wählen. Also mal sehen, was passiert. Das war Mark Rutte, der neue NATO-Generalsekretär, an diesem Dienstag in Brüssel. Bevor wir hören, was sein Vorgänger über seine genau 10-jährige Amtszeit und über seine eben angesprochene Priorität Nummer 1, nämlich die Ukraine, sagt, schaue ich erstmal kurz auf die Lage in der Ukraine, die militärische Lage. Und die ist weitgehend unverändert. Fangen wir mal an in der Kursk-Region. Da wird offenbar weiterhin heftig gekämpft. Das sagen viele Blogger, das sagt aber auch das Institute for the Study of War. Danach sind russische Streitkräfte aber wohl an einigen Frontabschnitten weiter vorgerückt, haben also, wenn auch in nicht allzu großem Umfang, Gelände zurückerobert. Die Ukraine dort gräbt sich ein, versucht das Gelände zu halten, befestigt die Verteidigungslinien. Mit eben nicht 100%igem Erfolg, und das gilt wohl auch für den Osten des Landes, an dem Teil der Front werden ebenfalls russische Geländegewinne gemeldet. Die Rede ist dort von kleineren militärischen Erfolgen, etwa in der Nähe von Svatove, von Chassiv-Yar, von Pokrovsk auch und Donetsk. Das Lagebild bleibt damit unverändert. Es gibt heftige Kämpfe, aber eben keine wesentlichen Veränderungen an der langen Front und eben auch nichts, was der Ukraine wirklich helfen würde im Moment. Es gibt aber immerhin weniger Berichte über Angriffe auf Ziele innerhalb der Ukraine. Das fiel mir heute so beim Durchstöbern all unserer Informationen auf. Und das ist ja möglicherweise eine Folge der zerstörten Munitionsdepots im russischen Hinterland. Wir hatten das als Thema. Aber es gibt weiterhin solche Angriffe. Der schlimmste wohl an diesem Dienstag auf die Stadt Cherson. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet da vom Tod von mindestens 5 Menschen, Ukrainern, als nämlich russische Streitkräfte mal wieder, muss man sagen, einen Markt, diesmal in der südukrainischen Stadt, angegriffen haben. Es hat weitere Verletzte offenbar auch gegeben. Soweit zur Ukraine. Mehr im Fokus seit Tagen schon, und deshalb erwähne ich es heute auch mal, natürlich besonders die Lage im Nahen Osten. Denn dort gibt es Meldungen, nach denen das israelische Militär mit Bodentruppen in den Süden des Libanon eingedrungen ist. Es handelt sich um einen lokal begrenzten Einsatz gegen Ziele der Hisbollah. In Dörfern nahe der israelischen Grenze, heißt das. Inzwischen hat die Hisbollah das Eindringen israelischer Soldaten zwar bestritten. Es gibt aber Grund zur Annahme, dass dieses Dementi nicht der Wahrheit entspricht. Israel hatte erklärt, dass die Grundlage dieser Angriffe präzise Geheimdienstinformationen über die Infrastruktur eben dieser pro-iranischen Hisbollah-Miliz seien im Südlibanon, und hat auch bekannt gegeben, dass die israelische Luftwaffe und die Artillerie diese Bodentruppen bei ihrem Einsatz unterstützt. Die Operation werde parallel zu Kämpfen im Gazastreifen gegen die Hamas und in anderen Gebieten fortgesetzt. Und wie wir hören, nicht unbedingt mit dem Einverständnis der US-Regierung in Washington. Man liest, dass sich Regierungschef Netanyahu mal wieder über die Bedenken von dort hinweggesetzt hat. Das Ziel ist, dass Israel die Rückkehr von etwa 60.000 Israelis möglich machen will, die seit Monaten durch Hezbollah-Angriffe aus den Gebieten immer so entlang der Grenze vertrieben worden sind. Und es gibt natürlich auch Gegenangriffe der Hezbollah. Raketen sind geflogen auf Ziele in Israel, auch an diesem Dienstagmorgen. Das hat die israelische Armee auf Telegram mitgeteilt. Im Norden des Landes seien etwa 10 Geschosse abgefangen worden. Einige seien im offenen Gelände abgestürzt. Und man habe in Zentralisrael auch eine Drohne abgefangen. Kurz noch zum Hintergrund. Israel und die Schiitenmiliz Hezbollah sind ja seit Beginn des Gazakrieges vor fast einem Jahr wieder verstärkt gegeneinander aktiv mit Raketen, mit Artillerie. Da wird geschossen auf Ziele jeweils auf der anderen Seite der Grenze. Jetzt aktuell, und deshalb habe ich es hier heute auch mal kurz drin, droht der Konflikt zu eskalieren, gerade weil das israelische Militär ja unter anderem den Hezbollah-Chef Hassan Nasrallah getötet hat. Wir werden uns in der Freitag-Ausgabe von Streitkräfte und Strategien nochmal ganz intensiv mit den aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten beschäftigen, blicken im Moment aber aus gegebenem Anlass weiter, nämlich nach Brüssel, und zwar ins Hauptquartier der NATO. Dort hat der Niederländer Mark Rutte an diesem Dienstag seinen ersten Arbeitstag als Generalsekretär. Er ist Nachfolger des Norwegers Jens Stoltenberg. Beide waren zuvor ja Regierungschefs in ihren Ländern, sind also international erfahren und auch geschätzt. Das ist eine der Grundbedingungen eigentlich für dieses Amt. Und mein Kollege Kai Küstner, der hatte am Montag die Gelegenheit, noch einmal, nämlich an seinem dann letzten Arbeitstag als NATO-Generalsekretär mit Stoltenberg zu sprechen. Und er hat ihn unter anderem auf den hier in Deutschland spürbar lauter werdenden Ruf nach Friedensverhandlungen für die Ukraine angesprochen. Die Frage war konkret, wäre das jetzt aus seiner Sicht der richtige Moment, mit Moskau Gespräche aufzunehmen?
Es müssen die Ukrainer sein, die entscheiden, was akzeptable Bedingungen für Verhandlungen und eine Verhandlungslösung sind. Wir alle wollen, dass dieser Krieg endet. Und wir wissen, dass der schnellste Weg, einen Krieg zu beenden, darin besteht, einen Krieg zu verlieren. Aber das wird keinen Frieden bringen. Es wird Besetzung der Ukraine bringen. Die Herausforderung liegt also darin, wie wir den Krieg auf eine Weise beenden, dass die Ukraine als souveräne und unabhängige Nation bestehen bleibt. Ich denke nicht, dass wir die Meinung von Präsident Putin ändern können. Er will die Ukraine kontrollieren. Aber ich denke, wir können sein Kalkül, seine Berechnung ändern, indem wir zeigen, dass er einen zu hohen Preis zahlen muss, dass er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen kann. Deshalb ist militärische Unterstützung für die Ukraine der Weg, um die Bedingungen für eine verhandelte, friedliche Lösung zu schaffen, bei der die Ukraine besteht.
Jetzt hat ja der ukrainische Präsident Zelensky einen Friedensplan oder, wie er es nennt, einen Siegesplan vorgelegt. Was genau wissen Sie über diesen Plan und was halten Sie davon?
Nun, ich denke, die Hauptelemente sind, dass wir Unterstützung für die Ukraine leisten müssen, um Putin davon zu überzeugen, dass er eine dauerhafte Friedensvereinbarung akzeptieren muss, bei der die Ukraine als souveräne, unabhängige Nation besteht. Zweitens, die NATO-Mitgliedschaft ist eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass der Krieg tatsächlich endet, dass er nicht nur eine neue Pause wird, nach der Russland wieder angreift. Denn man muss daran denken, dass der Krieg nicht 2022 begonnen hat, er begann 2014, als Russland zuerst die Krim einnahm. Dann warteten sie einige Wochen und gingen dann in den Osten des Donbass. Dann hatten wir das Minsk-I-Abkommen, ein Waffenstillstand. Russland hat dies verletzt und die Front weiter Richtung Westen verschoben. Dann hatten wir Minsk-II im Jahr 2015, einen neuen Waffenstillstand. Und dann wartete Russland 7 Jahre und dann starteten sie eine vollständige Invasion im Jahr 2022. Deshalb müssen wir diesmal sicherstellen, dass es dort aufhört, wenn es eine Vereinbarung gibt. Und deshalb brauchen wir die Garantien. Und die stärkste Garantie, die die Ukraine erreichen kann, ist natürlich die NATO-Mitgliedschaft und Artikel 5.
Das heißt, Sie würden stark dafür plädieren, dass die Ukraine der NATO so bald wie möglich beitritt.
Well, all NATO allies have stated.
Nun, alle NATO-Verbündeten haben mehrmals zuletzt im Juli auf dem NATO-Gipfel erklärt, dass die Ukraine Mitglied der NATO werden soll, wenn die Bedingungen es zulassen und dass ihr Weg zur Mitgliedschaft unumkehrbar ist. Ich sehe es so, die Mitgliedschaft kann eine Friedensregelung untermauern. Der erste Schritt besteht natürlich darin, eine Linie mit dem Aggressor Russland zu vereinbaren. Aber wenn dies vereinbart ist, müssen wir sicherstellen, dass es dort aufhört. Und angesichts der Geschichte gibt es keinen Grund zu glauben, dass Russland eine solche Linie respektieren wird. Erst verletzen sie die Grenze der Ukraine im Jahr 2014, als sie die Krim einnahmen. Dann haben sie Minsk I verletzt und sie haben Minsk II verletzt. Und sie haben eine vollwertige Invasion gestartet. Deshalb brauchen wir diesmal ordnungsgemäße Garantien. Und die stärkste Garantie ist die NATO-Mitgliedschaft. Und da die NATO seit 75 Jahren Krieg verhindert und Frieden für ihre Verbündeten bewahrt hat, können wir dies natürlich auch in Zukunft für die Ukraine tun.
Dann gucken wir mal auf Ihr Vermächtnis. Sie haben ja Ihr Amt angetreten, nachdem Russland die Krim annektiert hatte. Sie dienten genau 10 Jahre als Generalsekretär der NATO. Ist das Wort Russland, Herr Stoltenberg, dasjenige, das Sie wahrscheinlich in den letzten 10 Jahren während Ihrer Amtszeit am meisten verwendet haben?
During your tenure?
Ich denke, NATO ist das Wort, das ich am meisten verwendet habe, und die transatlantische Verbindung, weil es das ist, was wir tun, um zusammenzubleiben, Nordamerika und Europa. Aber natürlich war Russland ein sehr wichtiger Teil dessen, was ich in diesen 10 Jahren angesprochen habe. Eben wegen der Geschehnisse von 2014, als Russland einen Teil eines anderen Landes einnahm, die Krim, aber eben auch den Osten des Donbass, das alles im Jahr 2014. Und dann die große Transformation der NATO. Wir haben die größte Verstärkung unserer kollektiven Verteidigung seit dem Ende des Kalten Krieges umgesetzt, ausgelöst durch Russlands Aggression gegen die Ukraine. Aber natürlich kam ich 2014 zur NATO und arbeitete hart daran, den politischen Dialog mit Russland zu stärken. Und ich glaube weiterhin, dass wir an einem bestimmten Punkt mit Russland sprechen müssen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Das ist Sache der Ukrainer, mit den Russen zu verhandeln und etwas zu vereinbaren. Aber wir müssen dann mit ihnen in Kontakt treten und auch, um ein unkontrollierbares Wettrüsten zu verhindern. Das Problem ist jedoch, dass durch die aggressiven Aktionen Russlands der Raum für einen sinnvollen Dialog mit Russland während meiner Amtszeit sehr begrenzt war.
Gibt es in diesen letzten 10 Jahren Momente, die Sie bedauern, oder gibt es Momente, in denen Sie sagen, ja, hier haben wir wirklich etwas erreicht?
We have really achieved something.
Well, in one way, I feel that we achieve something great every day.
Nun, in gewisser Weise fühle ich, dass wir jeden Tag etwas Großes erreichen. Und das ist, dass wir die Kernaufgabe der NATO erfüllen, nämlich 1 Milliarde Menschen in 32 Ländern zu schützen. Die Hauptaufgabe der NATO ist es nicht, zu kämpfen oder einen Krieg zu führen. Die Kernaufgabe der NATO ist es, Krieg zu verhindern. Ist es, einen Angriff auf einen NATO-Verbündeten zu verhindern, den Frieden zu bewahren? Das ist die Aufgabe der NATO. Und das haben wir während der 10 Jahre, in denen ich Generalsekretär war, erfolgreich getan. Aber natürlich haben wir dies erfolgreich seit 75 Jahren getan, seit die NATO 1949 gegründet wurde. Das ist also die große Errungenschaft, die Tatsache, dass wir einen militärischen Angriff, einen Krieg gegen NATO-Verbündete verhindern. Dann bin ich beeindruckt von den NATO-Verbündeten bezüglich ihrer Verpflichtung zur Ukraine. Ich bin beeindruckt von den NATO-Verbündeten, wenn es darum geht, ihre Bereitschaft, tatsächlich mehr in unsere Sicherheit in einer gefährlichen Welt zu investieren. Die Welt ist gefährlich, gefährlicher, aber die NATO ist stärker.
Das war Kai Küstner im Gespräch mit dem seit heute Ex-NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Den Link zum kompletten Interview haben wir in den Shownotes. Die NATO ist stark, hat Stoltenberg gesagt, und damit sie das auch bleibt, wird geübt. Das ist Soldatenalltag, wie zum Beispiel vom 16. bis zum 22. September in der Ostsee. Da lief das Marinemanöver Northern Coasts, kurz NOCO, eine der wichtigsten multinationalen Übungen zur Stärkung der Zusammenarbeit der Seestreitkräfte Deutschlands und der Partner, die wir haben im Ostseeraum. Das Ganze unter deutscher Leitung, und es waren Soldatinnen und Soldaten diesmal aus 9 NATO-Staaten dabei, plus ein Mensch vom NDR, nämlich mein Kollege Andreas Schmidt aus Kiel, sozusagen als Manöverbeobachter. Und der hat tatsächlich mehr mitbekommen als eigentlich geplant. Er wurde nämlich Zeuge eines Zwischenfalls der im Zusammenhang steht mit dem Schwerpunkt dieser Ausgabe, nämlich mit russischer Spionage in der Ostsee. Was war passiert? Andreas hat es mir erzählt.
Wir hatten eigentlich vor, mit einer Protagonistin bei Sonnenaufgang zu drehen, also gegen 6:45 morgens. Da sind wir auf die Brücke gekommen, ganz tolles Licht und dachten, ach, das wird schön. Und dann hörte ich so mit einem Ohr das Wort Krieger. Ein Krieger, das sagen die Marinesoldaten immer, wenn sie auf ihr Radar gucken, unterscheiden sie die Schiffe, die da kommen, zwischen Händler und Krieger. Und da habe ich gedacht, Krieger, da würde mich jetzt doch mal interessieren, was da kommt. Und tatsächlich, da waren so zwei Flecken auf dem Radarschirm und später auch auf der elektronischen Seekarte, also zwei russische Schiffe, die da mit ziemlich langsamer Fahrt durch den Fehmarnbelt in Richtung Osten gefahren sind. Und da war dann auf einmal ganz gut Stimmung auf der Brücke.
Aber man konnte ja nicht sofort sehen, dass es Russen waren. Oder kann man das sehen auf diesen... Was weiß ich, Radarschirm oder wie immer.
Das kann man schon sehen. Schiffe senden ja normalerweise das sogenannte AIS-Signal aus, womit sich vor allem zivile Schiffe immer identifizieren. Daraus kann man eben auslesen, wie heißt das Schiff, was für ein Schiff ist das, wohin fährt das, was ist der letzte Heimathafen. Das konnte man bei einem dieser Schiffe auslesen. Das andere hatte dieses AIS-Signal ausgeschaltet. Und das ist immer schon ein Zeichen, dass es um was Militärisches geht und dass es auch jemand ist, der nicht alle Informationen über sich so gerne preisgeben möchte. Und das war dann eben Grund für die Besatzung des deutschen Tenders Rhein, auf dem wir mitgefahren sind, war ein Grund, da immer hinzufahren, um sich das Ganze genauer anzugucken.
Entsteht da eine Spannung dann, wenn sowas passiert? Was hattest du für eine Ahnung? War das Routine für die Besatzung, weil das öfter vorkommt oder eben auch nicht ganz?
Ja und nein. Zum einen haben die Soldaten betont, das ist eben ein Standardverfahren. Der vornehme Ausdruck für das Ganze ist ja Aufklärungsarbeit, aber natürlich, und der unvornehme Ausdruck ist Spionage. Also die Deutschen fahren eben auch natürlich mit einem Erkenntnisinteresse hin. Fahren hin, machen hochauflösende Fotos von diesen russischen Schiffen, lesen auch deren Funkfrequenzen aus und gucken, was haben die für Kommunikationsgeräte an Bord, um eben genau zu klassifizieren, mit was für einem Schiff haben wir es da zu tun. Das war jetzt ein Hochseeschlepper und ein Versorgungsschiff, also gar nicht so spannend, wenn man auf den ersten Blick jedenfalls. Aber die Soldaten haben uns gesagt, dass auch diese russischen Schiffe eher harmloser Natur trotzdem noch modernste Aufklärungsgeräte an Bord haben und zum Beispiel Mobilfunkgeräte auslesen können. So, und die mussten dann auf dem deutschen Schiff auch alle komplett ausgeschaltet werden. Also Flugmodus reicht da nicht aus, sondern ganz ausgeschaltet werden, um eben zu verhindern, dass man selber eben auch ausgelesen wird. Also alle privaten Daten wurden wir belehrt, können diese russischen Schiffe wohl tatsächlich auslesen. Das möchte man natürlich verhindern. Also weniger von sich selber preisgeben, als man selber von denen rauskriegen möchte. Und insofern war das schon eine Anspannung an Bord, auf jeden Fall.
Aber keine gefährliche Situation? Oder sind die sich zu nahe gekommen?
Nein. Also ich meine, die Russen haben Ostseehäfen und sie dürfen da auch langfahren. Das darf man ja nicht vergessen. Auf der anderen Seite gibt es eben diese Anspannung. Man fährt aufeinander zu, aber haben wir uns sagen lassen, sowohl die Russen als auch die NATO-Staaten sind eben sehr bemüht, einerseits Flagge zu zeigen und zu sagen, Achtung, wir sind hier, mach keinen Quatsch, und natürlich ihre Erkenntnisse zu gewinnen, aber auf der anderen Seite eben gewisse Grenzen, was den Abstand zum Beispiel angeht, auch nicht zu überschreiten, damit auf keinen Fall da Missverständnisse oder gar eine ungewollte Eskalation entsteht. Und diese Eskalation, die will zumindest im Moment da niemand, weder die Russen noch die NATO.
Du warst da an Bord, auch danach noch. Ist das noch Thema eurer Gespräche gewesen? Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht in der Messe irgendwie dann doch noch so ein bisschen Seemannsgarn erzählt wird und weißt du, da hatten wir schon die und die Begegnung. Konnte man da noch ein bisschen was rauskriegen aus den Leuten, dass das vielleicht häufiger wird in letzter Zeit?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, zwei Dinge sind da wichtig. Das war eine internationale Übung dieses Northern Coasts und da waren auch baltische Staaten beteiligt. Und die Litauer, Esten und Letten, die sehen dieses Thema natürlich aus einer ganz anderen Perspektive als wir Deutschen, weil sie eben direkt eine Grenze mit Russland haben und die fühlen sich wirklich bedroht. Und es finden ja auch andere Dinge statt, dass Funkverkehr gefaked wird, dass GPS-Signale gestört werden, gerade in der östlichen Ostsee. Davon sind die massiv betroffen und das besorgt die auch sehr. Also es ist schon eine höhere Anspannung in der Ostsee zu spüren. Wir haben aber auch mit einem deutschen Piloten gesprochen, der beispielsweise erzählt hat, wenn er mit seinem Aufklärungsflugzeug über ein russisches Schiff rüberfliegt, dann ist es mittlerweile häufig so, dass dieses russische Schiff dann sein Feuerleitradar anstellt und den Radarstrahl eben auf das deutsche Flugzeug hält. Einfach als Demonstration. Und das kann ich mir vorstellen, ist kein besonders schönes Gefühl. Über sowas wird natürlich da geredet und es ist ein Stück weit das neue Normal in der Ostsee, würde ich mal sagen.
Das war mein Kollege Andreas Schmidt aus Kiel. Es ist also klar, mehr denn je, Putin hat die Ostsee im Visier. Russische Spionageschiffe sind da im Dauereinsatz und liefern dem Militär wichtige und für uns sehr sensible Daten über mögliche künftige Ziele. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Rechercheprojekt mit dem Namen Russian Spy Ships, also russische Spionageschiffe. Und da waren in Deutschland auch Reporter vom NDR, vom WDR und von der Süddeutschen Zeitung beteiligt. Mit dabei mein Kollege Benedikt Strunz und mit ihm habe ich vor der Aufzeichnung dieses Podcasts gesprochen und ihn gebeten, erstmal zusammenzufassen, was dieses neue Normal, diese neue Realität in der Ostsee so bedrückend macht.
Ja, dieser Begriff neue Realität, mit dem kann ich viel anfangen. Wir haben mit wahnsinnig vielen Quellen gesprochen, von Nachrichtendiensten, von Militär, von der Bundespolizei, die da ja auch zuständig ist. Und da ist immer wieder auch der Begriff gefallen von einem Kalten Krieg 2.0, der derzeit in der Ostsee herrschen würde. Wir haben uns insbesondere die russische Forschungsflotte angeschaut. Das heißt, das sind so Forschungsschiffe, die sind vollgestopft mit sensibler Technik, mit Sonarsystemen, mit teilweise militärischen Radaranlagen, mit noch ganz viel anderer Technik, auch zum Ausbringen von U-Booten und Unterwasserdrohnen. Und hast du nicht gesehen? Und diese Schiffe, das Besondere davon ist, dass die eben überwiegend zum Verteidigungsministerium gehören. Und die haben eben offenbar auch den Auftrag, unter Wasser auszukundschaften, zu spionieren, und zwar gezielt Unterwasserinfrastruktur, kritische Infrastruktur hier bei uns im Westen. Diese Gerüchte, die gibt's schon lange, aber es gibt eigentlich so gut wie keine verlässlichen Zahlen. Und unser Ziel in diesem Projekt war, einfach einmal zu schauen, wo stehen wir da eigentlich in Nord- und Ostsee? Wie akut ist diese Spionage, die da offenbar durchgeführt wird? Und da haben wir uns so ungefähr 72 von diesen Forschungsschiffen einmal sehr genau angeschaut.
Die fahren jetzt einfach in der Ostsee rum, ungestört, legal auch?
Ja, die fahren ungestört in der Ostsee rum, legal. Das ist quasi das internationale Seerechtsabkommen von der UN. Es gibt sozusagen die Idee der Innocent Passage, das heißt der friedlichen Durchfahrt, das dürfen die Schiffe machen. Wir haben jetzt eben festgestellt, durch eine Auswertung von Morse-Daten von diesen Schiffen, die fahren ja meist ohne erkennbare AIS-Signale, darum haben wir uns einmal die Morse-Daten angeguckt von diesen Schiffen, haben die dann dekodiert und ausgewertet und sehen eben, dass die nicht nur rumfahren, jetzt quasi einmal schnell da durch, sondern dass die sehr, sehr häufig bei einzelnen Stellen ganz, ganz langsam fahren, in Zickzackmustern fahren oder wirklich über Stunden auch an einer Stelle anhalten. Und da sagen uns eben zum einen Expertinnen und Experten, aber auch Quellen, die selbst auf so Schiffen gearbeitet haben, mit denen wir sprechen konnten, das sind dann quasi wirklich Hinweise, dass hier spioniert wird, dass hier ausgekundschaftet wird, zumal das ja häufig dann eben auch bei ganz speziellen Stellen stattgefunden hat, wo eben kritische Infrastruktur ist, beispielsweise ein Windpark vor Rügen oder ein U-Boot-Tauchgebiet der NATO in der Nähe von Fehmarn, eine Gaspipeline, die Europipe, die uns hier in Deutschland mit Gas versorgt, also wirklich Millionen Haushalte und. Also da geht's halt in der Regel immer um diese kritische Infrastruktur.
Ist das nur zivile Infrastruktur? Nee, du hast auch gesagt, U-Boote oder U-Boot-Gebiete werden auch ausgespäht. Das heißt, es ist so richtig 360 Grad. Wo könnten wir den Westen angreifen?
Ja, ich fand das auch besonders spannend. Also ich fand es mit der zivilen Infrastruktur spannend, weil das quasi uns alle betrifft sozusagen. Ich fand es aber auch mit der militärischen Infrastruktur extrem spannend, weil wenn du da jetzt beispielsweise auf diese NATO-Tauchgebiete schaust, ja, dann schlagen da halt quasi Marine und NATO-Offiziere oder höhere Ränge die Hände über den Kopf zusammen und sagen, naja, das ist halt eigentlich unser Tafelsilber. Ja? Also wir müssen diese akustischen Identifikationsmuster von solchen U-Booten, die wir haben, die müssen wir auf jeden Fall schützen. Sowas darf auf keinen Fall passieren, dass das quasi an die Gegenseite geht. Und auch nochmal interessant in dem Zusammenhang, wenn du jetzt quasi über militärische Infrastruktur sprichst, wir haben uns da natürlich auch die Frage gestellt, und das sind nicht nur wir, was passiert eigentlich mit diesen TKMS-U-Booten, die da in Kiel gebaut werden? Also TKMS, eine der besten U-Boot-Schmieden der Welt und die testen ihre Schiffe da, wo es halt tief ist. Das ist im Skagerrak, also da zwischen Dänemark und Norwegen da oben. Und da gibt es so richtig tiefe Gegenden. Und auch da sind diese russischen Forschungsschiffe immer wieder aktiv. Und das ist natürlich dann leichtes. Also wenn du so ein U-Boot gerade auf Testfahrt hast, das dann quasi einmal auszukundschaften, zu gucken, wie sind da eigentlich die akustischen Profile von solchen Schiffen, was fahren die für Manöver, was können die, wie schnell sind die und so weiter.
Allerdings, sage ich jetzt mal als Laie, reden wir ja über Überwasser russische Schiffe. Das heißt, deren Präsenz, auch wenn sie ihre Transponder sozusagen ausgeschaltet haben, die sind ja wahrscheinlich durch Radar irgendwie auch erfassbar oder bemerkbar. Das heißt, wenn ich jetzt ein Test-U-Boot-Kapitän wäre und wüsste, da ist so ein Schiff irgendwo in der Nähe, dann blase ich den Test doch ab. Passieren die trotzdem?
Wenn ich das richtig verstanden habe, also ich meine, weißt du, so U-Boot-Testfahrten, alles, was mit U-Boot zu tun hat, ist ja wirklich irgendwie Geheimwissenschaft mit vielen, vielen Stempeln obendrauf. Aber mein Eindruck war schon der, dass solche Testfahrten von einem ausgewählten Personal durchgeführt werden, also nicht von U-Boot-Besatzungen, die das irgendwie einmal im Jahr machen oder so, sondern von Leuten, die ganz genau wissen, was sie fahren können und was nicht, um nicht zu viel Informationen preiszugeben. Und mein Eindruck war auch, dass da natürlich dann auch Nachrichtendienste und hast du nicht gesehen, eingebunden werden. Und natürlich gibt's auch Möglichkeiten, solche Spionageaktionen dann zu stören. Ja, also wenn du quasi ein U-Boot verfolgst, dann brauchst du akustisch möglichst eine ruhige Situation, unter Wasser möglichst wenig Schallwellen und sowas kann man natürlich auch stören.
Nun habt ihr in dem Film auch schon mal so ein bisschen geguckt, was könnte man eigentlich mehr tun dagegen? Und was mir jetzt im Kopf geblieben ist, das fand ich jetzt mal wieder so richtig typisch deutsch, da geht es auch um Zuständigkeiten und um hin und her zwischen einzelnen Dienststellen der deutschen Sicherheitsdienste. Kannst du das nochmal kurz umschreiben, diesen doch etwas nicht nachvollziehbaren Zustand?
Weil ich finde ihn gar nicht so nicht nachvollziehbar, weil, weißt du, der Föderalismus ist ja eine gute Sache so. Also das ist ein Erfolgsmodell und wir haben natürlich Situationen, wo der an seine Grenzen kommt, aber eigentlich bin ich Fan des Föderalismus. Jetzt ist es natürlich da wieder mal so eine schwierige Situation. Wir haben verschiedene Zonen, rechtliche Zonen, in denen verschiedene Gesetze sozusagen gelten. Manchmal auch mehrere verschiedene Gesetze oder Verordnungen. Also wir haben quasi die lange ausschließliche Wirtschaftszone. Und das ist quasi der Bereich, der weiter weg ist von der Küste. Der schließt sich an die 12-Meilen-Zone an. Und in der ausschließlichen Wirtschaftszone ist die Bundespolizei eigentlich zuständig. Für jetzt beispielsweise Spionageabwehr, also beziehungsweise um zu gucken, was machen die da, halten die Gesetze ein, die übrigens nur wenige sind, weil da gilt dieses internationale Seerechtsabkommen. Also da können die fast machen, was sie wollen, die russischen Schiffe. Und dann gibt's die 12-Meilen-Zone, das sogenannte Küstenmeer. Und da sind die Länderpolizeien zuständig. Jetzt haben wir da die Situation, dass wir drei verschiedene Länder haben, die zuständig sind. Also hast du schon mal vier Akteure. Und dann neben dieser rechtlichen Regelung oder den verschiedenen rechtlichen Regelungen, wer da zuständig ist, hast du halt auch noch die Marine. Und das Dumme oder Gute ist, sobald wir irgendwie im Bereich unter Wasser sind, hat die Marine natürlich das Sagen. Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, bei Nord Stream, als da die Anschläge waren, da hatten wir eine Situation, wo die Bundespolizei nicht so richtig darunter tauchen könnte, einfach weil sie gar nicht die Genehmigung hat, so tief zu tauchen. Und sobald es noch tiefer geht und es wirklich um die Abwehr auch von unter Umständen militärischen Angriffen auf kritische Infrastruktur geht, dann schaut niemand mehr auf die Bundespolizei, sondern auf die Marine, die aber eigentlich nicht so ein richtiges Mandat dafür hat. Also es ist eine komplizierte Situation.
Aber es wird, das war euer Eindruck, schon was getan. Man sah ja auch, dass ist es die Bundespolizei, ja, mit dem großen Schiff irgendein russisches Schiff zumindest beschattet hat.
Ja, das passiert. Also das passiert regelmäßig, auch immer mehr. Die Bundespolizei hat da auf jeden Fall ein Auge drauf. Und die Marine übrigens auch. Also die fahren auch ab und zu hinterher. Bundespolizei viel mehr. Das ist sozusagen Kernaufgabe von denen. Und zum anderen muss man eben sagen, dass die Bundeswehr bzw. die Marine ganz, ganz stark damit beschäftigt ist, eben Daten zu sammeln und versucht, ein Lagebild zu schaffen, um eben auf der Ostsee einmal klar zu haben, auch auf der Nordsee, was passiert da eigentlich gerade? Egal, ob da jetzt Transponder an- oder ausgeschaltet sind. Und das macht sie natürlich im Verbund mit den anderen NATO-Mitgliedsländern. Das ist allerdings eine ziemlich große Aufgabe, denn wenn man sich mal so umhört, dann ist da natürlich großes Wehklagen nach Ende der Blockkonfrontation, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde offenbar wirklich viel, viel Sensorik unter Wasser abgeschafft, die damals noch da war. Und es wurden auch viele Radaranlagen an Land abgeschafft. Das heißt, es ist wirklich gar nicht so leicht, solche Geisterschiffe dann zu erkennen.
Ich stelle jetzt mal fest, wir wissen, was wir lange vermutet haben, noch besser jetzt als vorher. Es wird kräftig spioniert. Das Ganze ist relativ schwer zu stoppen, wird aber beobachtet. Was mich jetzt wirklich beunruhigt, ist, dass die Ostsee ja doch voll ist mit Leitungen, mit Datenkabeln. Du hast es gesagt, diese kritische Infrastruktur. Die lässt sich aber ja nicht so einfach schützen. Gibt es da irgendwelche Ideen, wie wir uns ein bisschen wappnen können gegen das, was ja bei euch in dem Film auch der BND-Präsident sagt, gegen diese akute Gefahr der Sabotage?
Ja, eine Idee ist sicherlich, einfach ein besseres Lagebild erstmal zu schaffen. Ich glaube auch, das ist das Erste. Also es müssen mehr Daten auf der See gesammelt werden. Und ich glaube, es ist auch relativ klar, dass das nicht nur militärische und polizeiliche Einheiten machen können, sondern da wird es auch darum gehen, dass die Betreiber beispielsweise von Pipelines oder von Windkraftanlagen selbst eben Daten erheben und bereitstellen. Das ist das eine sozusagen, was das Lagebild angeht. Und dann haben wir aber auch nochmal eine rechtliche Situation, die suboptimal ist. Denn vieles von dem, was da gerade passiert, was wir festgestellt haben an diesen Spionagefahrten, passiert ja in der ausschließlichen Wirtschaftszone. Ich habe das vorhin nochmal erzählt, dieses U-Boot-Tauchgebiet beispielsweise, da waren die einfach 24 Stunden drin, dieses Schiff, die Gori-Gletzern. Und die Gori-Gletzern ist wirklich ein ausgewiesenes Spionageschiff. Da waren Spetsnaz-Kämpfer an Bord, als die da vor Ort unterwegs war. Und die gehört wirklich jetzt auch zu einem geheimen Programm des Verteidigungsministeriums. Also ein wirklich hochkritisches Schiff, wo es nicht um Dual Use oder so geht. Und das Problem war, dieses Tauchgebiet liegt eben in der ausschließlichen Wirtschaftszone Dänemarks. Das heißt, man kann da irgendwie nicht viel machen. Die wurden angefunkt dann von der deutschen Polizei und dann haben sie gesagt, naja, wir warten auf besseres Wetter und fertig. Mhm. Ja. Und da sagen uns eben Rechtswissenschaftler, Seerechtler, einer der ausgewiesene Experte auf dem Feld ist Heinschel von Heineck, der sagte beispielsweise im Interview mit dem NDR, naja, die AWZ ist kein rechtsfreier Raum. Wir können nach beispielsweise Australien schauen oder Neuseeland, die jetzt eher sozusagen nach China schauen, wenn sie Sorgen haben, was ihre kritische Infrastruktur angeht. Und wenn wir dahin gucken, dann sehen wir eben, die haben beispielsweise so Protection Areas definiert. Ein Kilometer links, ein Kilometer rechts von beispielsweise einer Pipeline, ging aber auch bei einem U-Boot-Tauchgebiet. Und in diesem Rahmen darf eben nichts passieren in Richtung Anker werfen, in Richtung langsamer fahren und. Allerdings müsse man das eben international abstimmen. Und der dritte Punkt ist natürlich, also jetzt mal fernab davon, dass Deutschland irgendwie auch nochmal seine Kompetenzen klären müsste. Der dritte Punkt ist sicherlich der, und der kommt auch immer wieder, dass da natürlich auch mehr Material irgendwie aufs Wasser muss. Ja.
Wollte ich gerade sagen, wir haben, glaube ich, die Marine im Moment, die kleinste Marine, die wir je hatten. Da sind jetzt neue Fregatten in Auftrag gegeben, aber du kannst Gesetze haben, wie du willst. Wenn du sie nicht durchsetzt, sind sie nichts wert.
Total. Und ich meine, auch die Bundespolizei hat einige Schiffe, aber das ist jetzt nichts im Vergleich zu dem, was mal da draußen war. Und Marinepersonal hat mir auch erzählt, naja, wir hatten früher eben Schiffe, die waren ständig da draußen. Ja? Also die waren quasi 24/7 da draußen und waren auch nur dafür da, sozusagen Lagebilder zu erstellen und gegebenenfalls dann eben auch Schiffe von Nicht-NATO-Staaten, also ja halt vor allem russische Schiffe und russische mutmaßliche Spionageschiffe, zu begleiten und zu gucken, was machen die, und da auch eben so ein bisschen die Gegend zu observieren. Das ist alles runtergefahren worden nach Zusammenbruch der Sowjetunion, und das dauert dann halt ewig lange, sowas wieder aufzubauen. Ich meine, du weißt es besser als ich wahrscheinlich, wie lange der Bau von so einem Schiff dauert. Das ist natürlich ziemlich ordentlich.
Erstmal müsste der politische Wille da sein. Ist euch bei den Recherchen da sowas begegnet wie ein Zeitenwende-Denken?
Also ich hatte das Gefühl in der Recherche, dass man das im Verteidigungsministerium und auch im Bundesnachrichtendienst, wir hatten ja das Interview mit Herrn Karl geführt, dass man das sehr, sehr, sehr ernst nimmt. Und dass da auch wirklich total klar ist, dass dieser Ostseeraum ein sehr, sehr sensibler Raum ist. Mir hat ein hochrangiger Militär in einem Hintergrund gesagt, hör zu, das Kritische ist einfach, Wenn du jetzt auf die baltischen Staaten schaust, dann ist es auf Landebene sozusagen nur eine Grenze von 100 Kilometern, die du zumachen musst, um die abzuschneiden. Und alle werden dann auf den Ostseeraum schauen, ob es da noch weiterhin möglich ist, sozusagen solche Länder zu unterstützen. Und für mich war das so ein Aha-Moment, weil das für mich eigentlich das erste Mal war, dass ich mir dachte, okay, da sind wirklich Leute, die echt jetzt strategisch darüber nachdenken, wie man solche Länder retten könnte, wenn es dann passiert. Und ich hatte schon den Eindruck, also eigentlich bei allen Militärs, mit denen ich gesprochen habe, dass die wirklich im Kopf haben, wir haben eine Situation, die total scharf ist und die auch noch weiter eskalieren kann. Und wir müssen innerhalb der nächsten spätestens 10 Jahre, eher 5, auf einem Stand sein, wo wir uns und Europa sinnvoll verteidigen können. Ja.
Vielen Dank, Benedikt Strunz. Und vielen Dank auch Ihnen und euch für die außergewöhnlich zahlreichen und hier und da auch ganz schön heftigen Reaktionen auf die Ausgabe von vor einer Woche, in der Julia Weigelt über die Arbeit eines Jugendoffiziers der Bundeswehr und auch die Kritik daran berichtet hat. So viele Mails zu einem Thema, das haben wir ganz lange nicht mehr gehabt. Und ich finde es wirklich toll, auch durchaus, dass Leute mal ihrem Ärger damit Luft machen. Es war ja so, dass vielen die Kritik am Jugendoffizier dann doch zu viel war. Andere dagegen haben sie durchaus aber auch geteilt, so wie diese Schreiberin.
Meine Tochter berichtete die gleichen Kritikpunkte von einem Unterrichtsbesuch, dass sie massiv geworben und nicht informiert wurde. Es war eine zivile Uni. Wir spinnen in Deutschland mit der Bundeswehr und haben ein verlogenes Verhältnis zum Militär.
Es gab aber eben auch viele andere Stimmen, die dieser Frau nicht zustimmen, die natürlich auch mitgekriegt haben, dass Julia und ich in dieser Sache, na sagen wir es mal so, nicht immer und unbedingt einer Meinung waren.
Meine Frau und ich verfolgen eure Sendung von Anfang an und haben noch keine Sendung verpasst. Am kontroversesten fand ich das Jugendoffiziersthema. Man merkte auch die unterschiedliche Erfahrungssicht auf die Dinge durch Carsten und Julia. Da ich selbst 15 Jahre bei der Bundeswehr war, sehe ich viele Dinge ähnlich wie Carsten. Vor allem kann ich bei aller berechtigten Kritik das Verhalten der Lehrer nicht verstehen. Und die GEW-Frau hat das typische Besserwissergerede. Viele Dinge sind mir nahe gegangen. Ich kann mich sehr gut in Carsten wiederfinden. Das Wichtigste ist mir aber zu sagen, dass ihr alle einen klasse Job macht. Man merkt, wie viel Herzblut, Arbeit und aber auch Gefühl da drin steckt. Euch allen ein herzliches Dankeschön für eure Leistung und Mühe.
Das machen wir gerne, wirklich, und das machen wir natürlich auch weiterhin so. Das nächste Mal dann am Freitag mit Anna Engelke am Steuer und dem Krisenherd und Kriegsschauplatz Nahe Osten im Blick. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Das alles bitte wie gewohnt per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschiedet sich Carsten Schmiester. Jetzt habe ich noch einen Hörtipp zum Tag der Deutschen Einheit. In Wendehausen, das ist ein Dorf in Thüringen, da lebten die Menschen jahrzehntelang ganz nah an der Grenze zwischen Ost und West. Sie sahen also jeden Tag die Todeszone, den eisernen Vorhang. Ohne Passierschein kam niemand ins Dorf rein. Im Podcast Wendehausen – Heimat im Todesstreifen wird in 4 Folgen das Leben in dem früheren Grenzort und dem Nachbarort des Westens erzählt.
Man hatte überhaupt keine Freiheiten mehr. Überall waren Zäune.
Die innerdeutsche Grenze. Jeder denkt an Berlin, die Mauer. Aber die Grenze zwischen Ost und West war ein 1400 Kilometer langes Sperrgebiet. Das Dorf Wendehausen lag genau an der Grenze, im Sperrgebiet.
Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Oma und mein Opa damals nicht hier oben auf der anderen Seite in den Wald rein durften, weil sie da sehr viel geschossen haben.
In diesem Podcast geht es um das Leben an der Grenze. Geschichten von Heimat, Vertreibung, Flucht und zerstörten Existenzen waren in der DDR, ganz besonders aber im Sperrgebiet, Alltag.
Das war eigentlich ein gebrochener Mann und er hat sich dann selbst aufs Leben genommen.
Was hat die Grenze mit den Menschen gemacht? Und vor allem, welche Schlüsse ziehen wir aus unserer deutschen Geschichte?
Da hast du mir deinen Dienst gemacht. Und es war eben so.
Grenzerfahrung Wendehausen. Heimat im Todesstreifen. 4 Folgen, ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.